Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe zeigt Ihnen heute, wie anstrengend, aber auch spannend der Spagat zwischen Kultur und Politik sein kann. Seit 70 Jahren trainiert die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia dieses Kunststück. Und dabei hat sie in den 70 Jahren auch einen bemerkenswerten Wandel durchgemacht. Operierten ihre Erfinder 1939 noch mit dem Kampfbegriff der geistigen Landesverteidigung, ist sie heute eine moderne Kulturvermittlungsagentur. Der Historiker Jakob Tanner liest diese Wandlung als Geschichte der schweizerischen Gesellschaft. Gemeinsam mit Claude Hauser hat er ein Buch herausgegeben. Ein Buch, das die Geschichte der Kulturstiftung Pro Helvetia unter die Lupe nimmt. Karin Salm hat Jakob Tanner zum Gespräch getroffen.
Jakob Tanner, ich kenne Sie als Historiker, der sich mit der Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt hat, mit der Ernährungsgeschichte in der Schweiz oder mit der Geschichte der Kriegswirtschaft. Das sind so richtig große, wichtige Themen. Und jetzt sind Sie Mitherausgeber eines Buches, das sich mit der Pro Helvetia und mit der Schweizer Kulturpolitik auseinandersetzt. Jetzt im Vergleich zu den anderen Themen ist die Kulturpolitik nicht sein Randthema eigentlich.
Ich würde als Historiker von einem weiten Kulturbegriff ausgehen, von einer Kulturgeschichte des Sozialen, dass soziale Tatbestände, Vorgänge immer auch eine Bedeutung haben, den sinnhaften Zugang von Menschen zur Welt eben ermöglichen. Und von daher ist es selbstverständlich, dass Esskultur zum Kulturbegriff ebenso gehört wie die Nationalkultur, die ja dann zum Teil so zu etwas gemacht wurde, womit die Schweiz im Ausland Werbung zu machen versuchte. Also der weite Kulturbegriff zeigt, dass ich mich schon immer in einem Feld von Interessen bewege als Historiker, das jetzt nicht einfach Bereiche ausschließt.
Aber trotzdem eine Besonderheit der Kultur jetzt?
Es gibt natürlich diesen Begriff der Nationalkultur. Die Vorstellung, dass die Nation und die Kultur zusammenpassen müssen, in eine Passform gebracht werden sollen, um zu zeigen, was ist eigentlich das genuin Schweizerische. Das ist ein Kulturbegriff, der tatsächlich sehr vieles ausgeschlossen hat, sich auch bedroht fühlte durch kulturelle Manifestationen, die jetzt nicht so bürgerlich waren, die jetzt nicht so schweizerisch waren. Internationalismus war überhaupt eine Kultur, die als Schimpfwort fast eingedeckt wurde. Jetzt gibt es auch in den 30er Jahren, noch in die 50er, 60er Jahre hinein eine Unterscheidung von Hochkultur und Populärkultur. Man hatte so eine Vorstellung, Kultur ist eigentlich vor allem herausragendes Schaffen, das sind die Künstler, die ganz außerordentliche Sachen machen, und damit war eine Verachtung für die Volkskultur, für die Alltagskultur verbunden, die ich als Historiker selbstverständlich nicht mehr teile, die ich aber analysiere. Das ist ganz wichtig zu sehen, wie haben Menschen zu unterschiedlichen Zeiten Kultur definiert, und die Pro Helvetia hat hier selbstverständlich an dieser Definition mitgewirkt. Sie hat sie auch selber mit verändert.
Jetzt sind wir schon quasi in diesen Veränderungen, in diesen Entwicklungen mit dem Rückblick auf diese 70 Jahre, eben diese Arbeit, die Sie gemacht haben mit Doktoranden und mit Ihrem Kollegen Claude Hauser. Trotzdem noch einsteigend die Frage, was wäre jetzt hypothetisch gewesen, wenn es diese Pro Helvetia nicht gegeben hätte, wenn man die 1938 und 1939 nicht erfunden hätte?
Ja, da sind wir auf dem Feld der kontrafaktischen Geschichtsschreibung. Was wäre, wenn? Das sind sehr legitime Fragen. Historiker müssen die auch immer wieder stellen. Und ich würde sagen, die Pro Helvetia war ein Generator der schweizerischen Selbstverständigung. Was wollen wir? Wer sind wir? Ohne die Pro Helvetia wäre das sicher weniger lebendig, auch weniger intensiv abgelaufen. Dann wäre wohl zu sagen, dass ohne Pro Helvetia als einer Stiftung, die auch eine Unabhängigkeit gegenüber der Administration hat, diese Administration sehr viel früher zum Zuge gekommen wäre. Das Bundesamt für Kultur wurde ja erst 1978, das heißt relativ spät, gegründet. Die Pro Helvetia hat hier einen Freiraum geschaffen, den sie ausfüllen konnte, und das finde ich eigentlich eher ein Vorteil, dass das so ablaufen konnte. Und der dritte Punkt, der mir gerade so einfällt, ist jener, dass die Pro Helvetia ja auch immer die innere Entwicklung der Kultur mit der Außenkommunikation zu verbinden versuchte. Und wenn die Administration oder der Bundesrat zum Zug kamen, dann ging es eigentlich immer um kulturelle Außenpolitik. Wie können wir Bedrohungen abwehren und so weiter. Und ich finde das sehr originell, dass Pro Helvetia nun von Anfang an versucht hat, die Kultur Vermittlung in der Schweiz mit jener der Außenkommunikation zu verbinden.
Eben, aber das war ja Ihr genuiner, Ihr Urauftrag. Und blicken wir hier vielleicht in Reflexe wirklich zurück auf die Botschaft, die 1938, als man muss sich auch vorstellen, was damals los war, die 1938 formuliert war. Ich schlage vor, dass wir uns diese Botschaft, auch diesen Sound mal anhören.
Wir müssen, ohne aufdringlich oder überheblich zu werden, dem Ausland zeigen, dass wir nicht nur ein Land der Industrie, des Handels und des Fremdenverkehrs sind, dass die Schweiz vielmehr auch ein Land ist von hoher Kultur, von alter, bodenständiger und eigenartiger Zivilisation und dass wir zu allen Zeiten unseren eigenwärtig schweizerischen Beitrag an die Gesamtkultur Europas und der Welt geleistet haben.
Also für mich klingt das jetzt mit meinen Ohren 2010, also 71 Jahre später, regelrecht als Kampfbotschaft.
Ja, das war die Kulturbotschaft, die der katholisch-konservative Bundesrat Philipp Etter verfasst hat. Das ist die Magna Charta der geistigen Landesverteidigung. Damit wollte die Schweiz ihre Position markieren in einem Umfeld, das ja tatsächlich sehr viele Verunsicherungen produzierte. Nach dem Ersten Weltkrieg haben die Nationalstaaten mithilfe neuer Medien, des Radios, des Films, auch der neuen Massenpresse, der Illustrierten begonnen, ihre nationalen Anliegen zum Teil sehr aggressiv zu propagieren. Und die Schweiz fühlte sich als neutraler Kleinstaat bedroht, insbesondere dann auch durch den Nationalsozialismus, und versuchte, dem etwas entgegenzusetzen. Man hat ja früher einfach sehr stark, wie in diesem Zitat zum Ausdruck kommt, den kommerziellen Aspekt betont. Die Schweiz muss irgendwie etwas exportieren können, dass das wirtschaftlich aufgeht. Und nun möchte man eher so auf die sakralen Werte des Landes zurückkommen. Und da ist vielleicht wichtig, dass der Gotthard dann zu einer tektonischen Überlebensgarantie der Schweiz emporstilisiert wurde, und zwar immer als Pass der Verbindung und als Berg der Scheidung.
Und trotzdem jetzt aber hier eben das Eigenständige oder Eigenartige der Kultur, also wirklich hier die Behauptung, es gäbe eine Schweizer Kultur.
Ja, wenn man dann hinschaut, was ist diese Schweizer Kultur, so löst sich das, mit einem Fachwort gesagt, in eine Tautologie auf. Das heißt, man verwendet eigentlich zur Definition des Schweizerischen genau das, was man ablehnt. Also man will das Schweizerische definieren durch die Abwehr des Unschweizerischen. Und so kann man natürlich sehr vieles einsetzen an diese Stelle. Das Unschweizerische, das ist dann zunächst mal das Ausland, das sind diese totalitären Staaten, die diese Idee einer vielfältigen nationalen Konstruktion bedrohen. Man versucht schon zu zeigen, wir haben auch Werte, wir können diese nach außen kommunizieren. Wir müssen einen Einsatz finden, wo wir kommunizieren können, was ist die Schweiz.
Aber das gibt doch jetzt eine unglaublich paradoxe Situation. Also eben, was Sie jetzt gesagt haben, eigentlich die schweizerische Kultur gibt es so nicht und trotzdem muss sie eingesetzt werden, um eigentlich die Schweiz so moralisch zu stärken, eine identitätsstiftende Klammer zu stellen. Das ist ja ein Paradox oder auch ein Spagat, könnte ich auch sagen.
Ja, es ist tatsächlich eine paradoxe Situation, in dem gerade in Phasen, in denen die Schweiz versucht, die nationale Klammer stark zu machen und gemeinsame Definitionsmerkmale zu entwickeln, sie dann realisiert, dass das wichtigste gemeinsame Kriterium eigentlich die Vielfalt ist. Dass man dann wieder in dieser föderalistischen Kraftfeldervielfalt landet, wo jeder Kanton dann sagt, wir sind doch etwas anders. Das heißt, dass gerade in Phasen, wo man die Schweiz zu definieren versuchte, rauskam, es gibt sie so als national einheitliches Gebilde gar nicht.
Aber Sie würden auch sagen, dass dieses Paradox eigentlich die Prohelvetia in den seit der Erfindung begleitet hat bis heute, und jetzt ist dieses Thema oder dieses Paradox fast noch virulenter denn je.
Ja, das ist so. Also es steht immer noch in der Bundesverfassung, dass Kultur Sache der Kantone sei, dass hier eigentlich keine bundesstaatliche Zentralaufgabe geortet wird.
Also auch jetzt im neuen Kulturfördergesetz, das dann 2012 in Kraft tritt, ja?
Ja, kommt das wiederum zum Ausdruck. Also das ist so in die Longue Durée, in die lange Dauer der schweizerischen Geschichte eingeschrieben. Und gleichzeitig heißt ja diese Kraftfeldervielfalt nicht, dass man nicht auch gern Geld vom Bundesstaat entgegennimmt. Und Pro Helvetia hat natürlich mit der Subventionstätigkeit durchaus auch auf so etwas eingewirkt, was man dann als schweizerische Nationalkultur definieren wollte in den 40er, 50er Jahren noch, bevor das dann in den 60er Jahren vaporisiert ist in internationale Zusammenhänge. In den 60er Jahren kam ja raus, dass sich das Ausland weniger für das Schweizerische an der schweizerischen Kultur interessiert, sondern dass es hier vor allem darum geht, international anerkannte, originelle, innovative Künstlerinnen und Künstler zu profilieren, denen eine Plattform zu schaffen und damit auch die Schweiz als Land, wo kulturell was los ist, bekannt zu machen. Es ging dann nicht mehr um das Schweizerische, sondern es ging um die Schweiz als ein Raum, wo kulturell interessante Sachen passieren, die man nach außen eben auch kommunizieren kann.
Sie machen jetzt eben diesen Sprung in diese quasi Entwicklungsgeschichte und haben eben gesagt, von 1939 bis in die 50er Jahre hat sich diese Vorstellung eigentlich der geistigen Landesverteidigung gehalten. Das sind so 25, knapp 30 Jahre. Eigentlich erstaunt mich das, dass sich das so lange gehalten hat und erst dann in den 60er Jahren die großen Aufbrüche kamen, also auch als Jean-Rodolphe Volsalis Stiftungsratspräsident war und da wirklich auch gewirbelt hat.
Das hängt mit dem Kalten Krieg zusammen. Die Schweiz hat es 1945 nicht geschafft, sich auf die Welt hin zu öffnen. Man hat die geistige Landesverteidigung sehr rasch fortgeschrieben und einfach den Feind ausgewechselt, wo vorher Hitlerdeutschland war, war nun die Sowjetunion. Jean-Rodolphe Fonsalis sprach dann von einer antikommunistischen Hysterie, die regelrecht im Land geherrscht habe. Und er hat sich ja auch mit diesen antikommunistischen Organisationen wie dem Schweizerischen Aufklärungsdienst angelegt. Also er schreibt dem Präsidenten des Aufklärungsdienstes, das klinge totalitär, was er da schreibe. Das sei eine geistige Landesverteidigung, die so beengend und eng sei, dass man eigentlich keine schweizerische kulturelle Kommunikation auf der Grundlage nach außen zustande bringen könne. Und da ging es vor allem auch um die Autonomie dieser Pro Helvetia gegenüber der Politik der Regierung, der Administration, und das maß sich ja damals stark daran, kann man auch kulturelle Beziehungen zu osteuropäischen Ländern haben, kann man mit diesen Menschen, die ja auch unter den Regimes leiden, kann man mit denen irgendwie einen Austausch pflegen, und Pro Helvetia hat sich hier sehr stark für diese Öffnung eingesetzt und wurde dann natürlich auch kritisiert von antikommunistischen Organisationen. In den 60er Jahren hat sich dieser Austausch beschleunigt. In den 60er Jahren war die Schweiz ein durchschnittliches europäisches Land. Dieses Aufbrechen alter Vorstellungen und dieses Aushebeln von Konventionen, das lässt sich ja in anderen Ländern genauso feststellen.
Und wie wichtig war vielleicht auch, dass die Künstler selber, die Kulturschaffenden, ein anderes Selbstverständnis entwickelt haben? Ich denke jetzt nur irgendwie an Max Frisch oder so, eine Person, die ja nicht nur in Anführungszeichen geschrieben hat, sondern ja auch eine politische Vision, eine gesellschaftspolitische Vision hatten.
Das war eben als eine allgemeine Entwicklung. Kultur, Kunst begriff sich zunehmend auch als Kritik. Sie wollte nicht affirmativ bestätigend wirken, sondern sie ging auf Distanz zu den herrschenden Strukturen. Und das war nun tatsächlich eine Herausforderung. Man hat zum Beispiel 1956 noch in der Pro Helvetia lange diskutiert um Friedrich Dürrenmatts Stück
Besuch der alten Dame.
Ja, Besuch der alten Dame, das ja von Güllen handelt, wo schreckliche Sachen passieren. Man fand dieses Stück als zynisch, als nihilistisch und hat eigentlich gedacht, da macht sich Schweiz unmöglich damit. Obwohl das im Ausland auf großes Interesse stieß, weil die natürlich genau kapierten, dass solche Situationen ja dann überall in der Welt sich abspielen können und eine Diskussion über wichtige gesellschaftliche Vorgänge ermöglichen. Also Dürrenmatt hat ja mit seinem Stück weltweit etwas ausgelöst an Diskussionen. Und so hat man also in den 50er Jahren noch gedacht, das kann so nicht gehen. Also Künstler, die jetzt subventionieren, sind, die müssen loyal sein zum Staatswesen, das sie auch finanziert. Und in den 60er Jahren war diese Meinung völlig weg. Da gab es markante Auseinandersetzungen, gerade um Max Frisch und um weitere. Das hat sich in die 70er Jahre hineingezogen, wo zum Beispiel Niklaus Meinberg dann für sein Stück über Maurice Bavaud ja Geld wollte, wo die Prelvetia zuerst auch kontrovers diskutiert hat. Man hat aber am Schluss nach einem Rückkommensantrag von Dieter Bachmann gesagt, wir müssen das finanzieren. Prelvetia ist keine Institution, die einfach jetzt ein positives Bild der Schweiz nach außen kommunizieren soll, sondern ja, ein positives Bild durchaus, das eben gerade auch aus Kontroversen besteht. Wir müssen auch zeigen, dass das eine lebendige Gesellschaft ist, die auch Konflikte aushält, die über Konflikte Lernprozesse auslösen kann. Und Niklaus Meinberg hat ja dann vom Bundesrat den Filmpreis nicht bekommen. Er wurde beim Tagesanzeiger als Journalist unmöglich gemacht. Aber Pro Helvetia hat ihn finanziert und hat ihm ein doch wichtiges Projekt so ermöglicht.
Aber interessant, dass ja da die Politik nicht eingegriffen hat, oder? Wenn ich jetzt Ihre Geschichten Dürrenmatt und Meinberg höre und dann einen Sprung mache zu dieser ganzen Hirschhorn-Affäre, wo ja das eidgenössische Parlament, Stände und Nationalrat dann die Pro Helvetia abgestraft haben, weil sie diese Ausstellung in Paris unterstützt haben. Ja, also da ist ja irgendwie etwas Gewaltiges passiert innerhalb von 30 Jahren.
Ja, da gibt es wahrscheinlich eher wieder eine Regression, das heißt ein Zurückfallen in nationalistische Positionen. Das hängt damit zusammen, dass die Schweiz sich seit den 90er Jahren sehr stark polarisiert hat. Nach dem EWR-Debakel aus der Sicht des Bundesrates versuchte ja die Regierung eine Öffnung auf Europa hin. Sie sagte mit dieser Vergangenheit, wo wir uns an die geistige Landesverteidigung klammern, mental und den Redwi-Komplex nicht überwinden. Mit einer solchen Politik haben wir keine Zukunft. Wir wollen eine andere Überlegung auch zur Vergangenheit im Hinblick auf eine Zukunft, wo sich die Schweiz neu positionieren kann. Und Parteien am rechten Rand des Spektrums, insbesondere die SVP, die sind eigentlich eingewandert in diesen Redwi-Komplex, haben den zu verteidigen begonnen und die haben ja dann auch sehr schrill reagiert auf diese Bilder, die in dieser Ausstellung tatsächlich vorhanden waren. Ich habe sie mir angesehen, ich habe dann lange gesucht, bis ich die entsprechenden Zeichen fand.
Eben, das waren ja wirklich quasi nur Bruchteile eigentlich einer Sekunde, und wenn man das fotografiert, hatte man ja das Gefühl, das ist eigentlich diese Theateraufführung, diese Installation.
Es war so ein Nachrichtenboom um ein völlig isoliertes Element dieser Ausstellung, die ja insgesamt die Schweiz auf eine sehr produktive Weise zum Problem machte und auch auf vieles hinwies, womit sich die Schweiz mit guten Gründen auseinandersetzen muss, die auch ästhetisch so irritierende, aber nachdenklich machende Qualitäten aufwies. Und da hat ja nun die Politik so in einer Art merkwürdigen Konsensaktion dann die Pro Helvetia abgestraft, indem man ihr einfach eine Million weggenommen hat, um zu zeigen, das tut weh, wenn ihr das macht. Pro Helvetia hat sich so verhalten wie eine unabhängige Stiftung das eben tun soll. Sie hat natürlich sich Überlegungen dazu gemacht, aber sie fand das durchaus richtig, einem solchen Künstler diese Plattform zu geben.
Und wie sehr spielt jetzt das eine Rolle, dass ja im Jahr 2000 diese Organisation Präsenz Schweiz gegründet wurde, also wo wirklich über Kultur natürlich auch die Schweiz sich im Ausland darstellt, dass Kultur ein Mittel ist zum Zweck, dass hier sich so Zuspitzungen zugetragen haben?
Ja, man könnte sagen, wenn Pro Helvetia in einem Feld operiert, das immer vielfältiger wird, wo internationale Strömungen reinkommen, wo Schweizer Künstlerinnen und Künstler, die internationales Format haben, ja selbstverständlich nach ganz anderen Kriterien als jetzt einem eng verstandenen politischen Interesse der Schweiz denken, kreativ handeln müssen, in einer solchen Situation wird Pro Helvetia zunehmend schwierig einzuspannen für so eine strategische Außenkommunikation der Schweiz. Da gibt es dann einfach die Idee einer Verdoppelung. Also man macht halt dann wieder eine strategische Organisation, die für die Imagewerbung der Schweiz im Ausland zuständig ist. Diese Präsenz Schweiz, die ja in der Krise auch um die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg angedacht und dann auch realisiert wurde. Ich finde, das ist wahrscheinlich auch richtig, dass wenn die Politik findet, wir haben hier spezielle Kommunikationsbedürfnisse, dass jetzt einer stärker politischen Logik folgt, dann wäre es wohl verheerend, wenn solche Ansprüche auf die Pro Helvetia fokussiert würden, die ja solchen Bedürfnissen gar nicht entgegenkommen darf, weil sie Kultur im besten Sinne des Wortes auch auf eine lang kurzfristige Wirkung hin fördern soll, während dem Präsenz Schweiz dann eher die Aufgabe hat, auch Troubleshooting zu machen, in Krisensituationen das geeignete Stichwort zu lancieren und so Argumente zu bauen, die dann jeder Politiker nach außen kommunizieren kann. Es ist wahrscheinlich richtig, dass sich auch hier das Feld etwas ausdifferenziert hat.
Hier in Reflexe auf Schweizer Radio DRS 2 ist der Historiker Jakob Tanner zu Gast. Er ist Mitherausgeber des Buches «Zwischen Kultur und Politik pro Helvetia 1939 bis 2009», also zurückblicken auf 70 Jahre Kulturstiftung. Wir haben jetzt über diese pro Helvetia gesprochen, die ja auch so diese gesellschaftlichen Wandlungen mitmachen muss. Und Sie haben auch erzählt, eben diese Auseinandersetzungen in den 50er Jahren mit dem Besuch der alten Dame, das Dürrenmatt-Stück, auch Niklaus Meinberg, wo es heftige Diskussionen gegeben hat. Wir haben über Hirschhorn gesprochen. Das Erstaunliche ist ja von der Wirkungsgeschichte, dass in den 50er Jahren, ja Mitte 50er Jahren, man fast bedauert hat, dass diese Pro Helvetia so ein Mauerblümchen-Dasein hat. Und 2000 hat die Stiftungsratspräsidentin Yvette Jaqui völlig entnervt gefunden, das Reiche jetzt mit dieser Negativpresse, das erreiche das Maß eigentlich dessen, was zu ertragen ist. Und ich habe mich gefragt, ist das jetzt nur eine Frage der Wahrnehmung oder ist die Pro Helvetia tatsächlich frecher geworden?
Ja, sie musste eigentlich gar nicht viel frecher werden, um eine neue Funktion zu erhalten in dieser Gesellschaft, wo Kunst sich einfach nicht mehr subsumieren ließ unter dieser, jetzt etwas polemisch gesagt, nationalen Käseglocke. Maria Trüb, eine Stiftungsrätin, hat ja 1954 dann am Ende ihrer langen Amtszeit gesagt, die Pro Helvetia ist ja völlig unbestritten, wir sind eigentlich Mainstream, wir haben hier keine Probleme. Und wie gesagt, war das ja ein paar Jahrzehnte später völlig anders. Und ich würde auch sagen, dass die ganze mediale Vermarktung solcher Einrichtungen wie Pro Helvetia sich in der letzten Zeit noch verändert hat. Ich meine, in einer Zeit, wo wir einen sehr hektischen Journalismus haben mit vielen Gratisblättern, die über Werbung laufen, da müssen ja irgendwie auch Nachrichten her. Und dann hat man selbstverständlich solche Fälle wie die Hirschhorn-Ausstellung, wo dann etwas aus dem Zusammenhang gerissenes eine nationale Schlagzeile abgibt und wo der Eindruck entsteht, hier passieren ganz unerhörte Sachen und von daher prasselt dann schon die Kritik auf die Verantwortlichen von Pro Helvetia ein, die ziemlich breite Schultern haben müssen, um das auszuhalten. Sie haben aber auch mehr Geld, sie haben sehr viel mehr Personal. Man muss sich ja das auch mal vorstellen. Am Anfang war das ein Generalsekretär und drei Mitarbeiter. Heute sind das gegen 100 Personen, die auf über 70 Stellen bei Pro Helvetia arbeiten. Das zeigt auch eine Professionalisierung, eine wirklich verstärkte Auseinandersetzung mit den sich ausdifferenzierenden Sparten von Kultur, wo vieles dazugekommen ist. Und hier würde ich also eher sagen, die Pro Helvetia unterliegt einer Professionalisierungstendenz, sie unterliegt einer Globalisierung, einer Internationalisierung. Sie muss im besten Sinne Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende fördern, ja, die diese Strömungen aufnehmen können, auch in der Volkskultur, die eben zeigen können, wir sind Teil einer Vernetzung, wir machen hier lokal Kultur, die korrespondiert und die Resonanz findet in einem globalen Raum. Und wenn Pro Helvetia das tut, dann wird sie auch immer Kritik dafür einstecken müssen. Das ist sozusagen unvermeidlich.
Also wer sich mit Kultur auseinandersetzt, mit Kunst ernsthaft, der macht sich angreifbar. Sonst Klar. Macht er etwas falsch, könnte man sagen.
Ja, ich würde das so sehen. Ich würde sagen, eine Strategie, die darauf hinausläuft, wie können wir einen Teil dieser Kritik wegnehmen, wie können wir wieder in ruhigere Gewässer zurücksteuern und da einfach professionell unsere Sache machen, die wäre zum Scheitern verurteilt. Pro Helvetia ist eine Art Katalysator von kulturellen Auseinandersetzungen in der Schweiz und kann auch Künstler fördern, die im Ausland zeigen, in diesem kleinen neutralen Staat ist was los. Und ich würde sagen, das trägt sehr viel mehr zu einem Bild der Schweiz im Ausland bei, das Aufmerksamkeit findet, das auch dann wiederum eine gewisse Bewunderung wecken kann, als so eine enge Art und Weise der positiven Selbstdarstellung. Das macht jedes Land, das ist nicht sehr interessant.
Jetzt haben Sie das sehr schön dargestellt, Jakob Tanner, eben diese kleine Arbeitsgemeinschaft, so hieß sie ja am Anfang, die Pro Helvetia, noch nicht Kulturstiftung, zu einer modernen, schlanken, ich sage mal Agentur. Ich mag mich erinnern, dass Pius Knüsel fast mal so einen Versprecher gemacht hat an der Jahresmedienorientierung und wollte von Firma sprechen. Also das ist ja schon auch ein Zeichen, dass die Pro Helvetia auf gesellschaftliche Veränderungen reagiert hat. Hat denn die Pro Helvetia auch die Gesellschaft verändert?
Direkt nicht. Das war ja immer die Idee, auch so eine merkwürdige Einbildung, fast eine Anmaßung, dass man über eine Stiftung gesellschaftsverändernd tätig werden kann, dass man da eine Macht ausüben kann oder dass heute Pro Helvetia sozusagen die Hauptschaltstelle und Drehscheibe für die Entwicklung von Kunstmärkten und des Kulturschaffens wäre. Das ist sie wohl nicht. Sie ist aber trotzdem ein ganz wichtiges Element in dieser Kultur, wie sie eben in der Schweiz anzutreffen ist. Sie hat Auswirkungen gehabt, die waren häufig nicht beabsichtigt. Wenn man jetzt schaut, was Pro Helvetia wirklich bewirkt hat, dann sind das ja zum Teil einfach so Entscheidungsprozesse. Man sagt jetzt, wir fördern diesen Künstler und dann passiert etwas, womit niemand gerechnet hat. Also die Sache ist ja auch sehr überraschungsreich. Kunst und Kultur müssen das sein, sonst wird es in der Gesellschaft auch langweilig.
Oder also woran denken Sie jetzt? Sie haben das vor ganz am Anfang der Sendung erwähnt, den Blick eben wirklich Richtung Osten mit den Außenstellen, aber sonst?
Ja, dass zum Beispiel auch versucht wurde, mit der Entkolonialisierung diese Öffnung zur dritten Welt zustande zu bringen. Man hat nicht genau wissen können, was kommt dabei heraus und wie reagieren dann diese Länder auf diese schweizerischen Angebote. Was rauskam, war aber doch sehr interessant, indem nicht einfach Kulturvermittlung von der Schweiz aus stattfand, sondern eher etwas wie Kulturaustausch, dass eben Länder wie Senegal, mit denen die Schweiz dann zusammengearbeitet hat, auch prägend in das eingreifen konnten, was da sich nun als Kulturbeziehung entfaltet hat. Wenn ich von Überraschung spreche, dann meine ich auch die Hirschhorn-Ausstellung nochmal, die ja nicht so angelegt war, dass Pro Helvetia jetzt einen Skandal provozieren wollte, sondern es kam dann einer raus, er war dann auch rasch wieder weg, hat aber wohl eine Spur hinterlassen, auf welche Stichworte, die Schweiz sehr allergisch reagiert, wieso sie das tut und was dabei herauskommen könnte dann im Konflikt, der sich um eine solche Kritik am nationalen Selbstverständnis entzündet. Also ich denke, die Idee, man könne Kultur staatlich steuern, die ist völlig abwegig, das hat noch nie funktioniert. Selbst in Diktaturen war das nicht möglich, in der Schweiz sowieso nicht. Und das ist aber kein Argument nun gegen die Schaffung einer Plattform, die auch subventioniert sein muss, die interessante Künstlerinnen und Künstler fördert. Da braucht es bestimmte Transparenzkriterien, dass nicht der Eindruck einer Klüngelei auftaucht. Ich würde sagen, die Pro Helvetia hatte so in den 60er, 70er Jahren gewisse Probleme, auch mit der Kleinheit des Landes, das dann alle schon gekannt haben. Immer der Eindruck entstand, das ist ein zu enger Kreislauf. Mit der Globalisierung und mit dem Auftauchen auch von neuen Kunst- und Kultursparten hat sich das differenziert. Und ich würde sagen, heute ist das ein Betrieb, der natürlich immer wieder auch unbequeme Entscheide fällt, es nie allen recht machen kann, aber insgesamt eben doch so etwas wie eine Kulturproduktion in der Schweiz im internationalen Kontext fördern kann.
Und das heisst jetzt zum Abschluss dieser Reflexe-Sendung, die Kulturstiftung Pro Helvetia, die braucht die Schweiz.
Die Schweiz braucht einen solchen Katalysator, ja.
Jakob Tanner, ganz herzlichen Dank für diese halbe Stunde hier auf DRS2 in Reflexe.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.